D-Radio Wissen. Die Wissensnachrichten des Tages.
Die Pharaonen der 18. Dynastie, zu denen zum Beispiel Tutanchamun gehörte, hatten viele Gemeinsamkeiten. Sie starben früh, hatten auffällig weibliche Gestalten und häufig Unfälle. Forscher vom Imperial College London haben jetzt eine Theorie aufgestellt, die diese Gemeinsamkeiten erklärt. Die Pharaonen sollen eine Schläfenlappenepilepsie gehabt haben. Das ist noch heute die häufigste Form der Epilepsie bei Erwachsenen. Patienten mit Epilepsie haben nach Angaben der Forscher ein erhöhtes Sterberisiko. Außerdem sei der betroffene Schläfenlappen mit Teilen des Gehirns verknüpft, die auch die Freisetzung von Geschlechtshormonen regeln. Bei Männern könne der veränderte Hormonspiegel zu weiblichen Körperformen führen. Ein weiteres Indiz seien Berichte über religiöse Visionen der Pharaonen. Von der Epilepsie sei bekannt, dass sie Halluzinationen auslösen könne. Einige Patienten berichten nach Krampfanfällen auch von starken religiösen Gefühlen.
Beam mich hoch, Scotty. Soweit wie bei Raumschiff Enterprise ist die Teleportationstechnik in der Realität nicht. Aber nun haben österreichische Forscher bei der Entwicklung einen neuen Rekord geschafft. Sie beamten Informationen über eine Strecke von 143 Kilometern. Dabei teleportierten die Wissenschaftler den Quantenzustand eines Photons, also eines Lichtteilchens, von der Kanareninsel La Palma zum benachbarten Teneriffa. Die Forscher schreiben im britischen Fachjournal Nature, damit sei die Zukunftsvision eines weltweiten Quanteninternets einen entscheidenden Schritt näher gerückt. Das Quanteninternet soll nicht mehr auf klassischen Computernetzwerken basieren, sondern Quantenteilchen als Träger von Informationen nutzen. Dabei würde nach Ansicht der Wissenschaftler die Kommunikation abhörsicherer werden und eine bessere Rechenleistung erreicht. Diese Teleportationstechnik funktioniert allerdings nicht für Gegenstände oder Lebewesen.
Von diesem Mann können sich selbst Superhelden noch eine Scheibe abschneiden. Er reitet halbnackt durch die Steppe, taucht mit dem U-Boot in unbekannte Tiefen und fährt Formel-1-Autos. Die Rede ist vom russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. Sein neuester Coup? Er führte eine Gruppe Kraniche mit Hilfe eines Drachenfliegers in Richtung Süden. Die in Gefangenschaft geschlüpften Kraniche kennen nun, Putin sei Dank, die Route zu ihren Überwinterungsplätzen. Er sei erstaunt gewesen, wie schnell sich die Vögel an seinen Flieger gewöhnt hätten. Die Vögel seien umwerfend. Im Internet kursieren bereits Karikaturen der Aktion. So wird Putin in einer Gruppe von Kranichen gezeigt. Überschrift? Lasst uns schnell die Rollenverteilung klarstellen. Ich bin der Alpha-Kranich.
Ob man in China eine gute Ausbildung bekommt oder nicht, das hängt nicht selten davon ab, wo man wohnt. Die Stadtkinder sind dabei deutlich im Vorteil gegenüber den Landkindern. Das will die chinesische Regierung nun ändern. Dafür steigert sie die Bildungsausgaben um 75 Milliarden Euro und gibt damit erstmals 4% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung aus. Im Vergleich, in Deutschland sind es 8%. Das zusätzliche Geld soll zum Beispiel für ein Bonusprogramm verwendet werden, das die Lehrer dazu animiert, auf dem Land zu bleiben. Bislang kämpft China vergeblich gegen die Landflucht der Lehrer, die besser eingerichtete städtische Schulen bevorzugen. Zudem will China die Kinder der Wanderarbeiter in den Fokus rücken. Sie sollen unabhängig von ihrem ursprünglichen Wohnsitz die Schulen besuchen dürfen. Bislang dürfen sie das nur in den Städten, in denen sie offiziell gemeldet sind, was dazu führt, dass 20% der Kinder von Wanderarbeitern nicht zur Schule gehen.
Das Massenaussterben vor 65 Millionen Jahren, dem auch die Dinosaurier zum Opfer gefallen sein sollen, war vielleicht das zweite in kurzer Folge. Diese These stellen Forscher der Universität Washington auf. Sie schreiben in einem Fachmagazin, ausgelöst durch Vulkanausbrüche im heutigen Indien habe es kurz zuvor bereits ein Massenaussterben gegeben. Der Planet sei durch die Ausbrüche aufgeheizt und das Leben auf dem Meeresboden ausgelöscht worden. Die Atmosphäre sei mit feinen Partikeln, aber schließlich auch mit Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen angefüllt worden, die zu einer Erwärmung führten. Vom ersten Massenaussterben waren nach Angaben der Forscher vor allem Muscheln und Schnecken betroffen, die am Meeresboden lebten. Das zweite, große Aussterben hätten auch viele freischwimmende Tiere nicht überlebt.
Das Alter der Mutter ist doch nicht entscheidend. Bisher wurde davon ausgegangen, dass Kinder spätgebärender Mütter häufiger krank seien als die Kinder jüngerer Mütter. Forscher des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung widerlegten diese Annahme jetzt. Die These ging zurück auf Untersuchungen der Mütterjahrgänge aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts. Eine Auswertung aktueller Daten ergab hingegen, dass das Alter der Mütter keinen Einfluss auf die Gesundheit des Nachwuchses hatte. Ausgenommen davon seien Krankheiten wie das Down-Syndrom. Dafür erhöhe sich das Risiko mit fortgeschrittenem Alter der Frauen tatsächlich. Das Wichtigste für die Gesundheit der Kinder im späteren Leben ist nach Angaben der Forscher der Bildungsstand der Mutter und die gemeinsame Lebenszeit mit ihr. Je früher ein Kind seine Mutter verliere, desto kranker werde es später.
Das menschliche Erbgut hatte für Forscher lange nur ein paar wichtige Abschnitte, die Gene. Die großen Abschnitte dazwischen hielten sie für sinnlos und nannten sie Junk-DNA. Aber jetzt haben Wissenschaftler im internationalen Mammutprojekt ENCODE festgestellt, dass mehr als 80% des menschlichen Erbguts eine Aufgabe hat. Junk-DNA gibt es demnach kaum. Stattdessen bildet der vermeintlich unwichtige Rest einen gewaltigen Steuerapparat für die Abläufe in den Zellen. Zu diesem Ergebnis kommen die Wissenschaftler, nachdem sie in einer Enzyklopädie der Erbgutelemente erfasst hatten, welche Funktion die etwa 3 Milliarden Basenpaare der menschlichen DNA haben. Die Folgen für die Medizin sind demnach groß. Das Projekt erweitere das Wissen über Krankheiten, bei denen genetische Faktoren eine Rolle spielen, und sei eine wachsende Ressource für neue Ansätze in der Biomedizin, schreibt das ENCODE-Konsortium in der Fachzeitschrift Nature. Zu den bisherigen Ergebnissen des ENCODE-Projekts sind rund 30 Beiträge in Fachjournalen erschienen, darunter ein Übersichtsartikel in Nature. Insgesamt sind mehr als 440 Forscher aus über 30 Instituten beteiligt. Die Rohdaten des Projekts sind frei zugänglich.
Wir sollten wieder sesshaft werden, statt permanent unterwegs zu sein und CO2 zu emittieren. Das fordert der Volkswirt und Attac-Berater Nico Pech im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So sendeten ein Passivhaus und eine Bionade aus: Hurra, ich bin ein Weltretter. Damit lasse sich dann großzügig über die Flugreise nach Brasilien hinwegsehen. Pech ist der Meinung, je mehr identitätsstiftende Nachhaltigkeitssymbole es gibt, desto mehr ökologische Schäden lassen sich damit kompensieren. Nichts anderes als das sei die nachhaltige Entwicklung, die in zeitgenössischen Konsumgesellschaften inszeniert werde. Laut Pech ist grünes Wachstum ein irreführender Begriff. Denn die bisherigen Schäden würden nur gegen neue getauscht oder verlagert. Die beste Energie sei die, die wir nicht verbrauchten. Außerdem überschlügen sich Eltern und Lehrer, Kinder und Jugendliche hinter der Fassade der Weltoffenheit, einen komfortablen und globalen Lebensstil anzutrainieren.